Guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier zur Bibelstunde. Der dritte Sonntag im Bibelkurs und Sie sehen kaum Bibelkursteilnehmer. Die sitzen nämlich alle oben im Saal und schauen zu, sodass sie hier sich wie Bibelkursler vorkommen. So sitzen wir in der Woche. Ja, danke schön. Ja, also ich begrüße die Besucher, die hier sind, aber auch die Besucher an den Leinwänden, auch im Livestream. Ich begrüße ganz herzlich und dass wir dann diese Bibelstunde dann auch, dass Gott uns begegnet. Wir haben jetzt Wechsel gehabt, es sind also wieder gestern welche abgereist, andere sind wieder hinzugekommen. Und wir wollten, glaube ich, hier die Karte mal sehen. Also wir sind momentan im Zelthaus, das Sie schießen, hier sind wir gerade. Falls jemand jetzt nicht ein bisschen Panik kriegt, also da sind wir. Aber wir hatten auch eine Karte vorbereitet, wo die Einzelnen herkommen. Und wir haben einen Teilnehmer, der ist am südlichsten, der kommt gar nicht aus Deutschland, aber aus Europa. Und zwar... Bernberg, Österreich. Das ist Kurt Schnick. Da freuen wir uns, dass er auch kommt. Herzlich willkommen und wir freuen uns, Kurt, dass du uns den Unterricht hältst. Und wir haben gestern Abend, sind wir schon eingestiegen mit der Offenbarung. Und heute das Thema heißt Gemeinde Jesu in der Zerreißprobe, Offenbarung 2. Und wir sind gespannt und freuen uns drauf. Und wir werden jetzt gleich noch zusammen ein Lied singen. Das wird hier auch angezeigt. Das haben wir letzte Woche schon mal gesungen. Vielleicht, großer Gott und Vater, lehre mich. Und wir werden auch zwei Erfahrungsberichte hören von Daniel Dück und von Gertraude Rüsch, was sie so mit Gott erlebt haben. Und dann kommt die Predigt oder beziehungsweise die Botschaft von Kurt Schnick, Gemeinde Jesu in der Zerreißprobe. Ich würde gerne beten.
Ich habe auch ein Mikrofon bekommen. Ja, mein Name ist Daniel Lück und ich freue mich, an diesem Bibelkurs teilnehmen zu dürfen. Das ist für mich diese zweite Woche in diesem Jahr.
Das Wort Gottes begeistert mich. Immer mehr. Zu mir. Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich habe 10 Geschwister und meine Eltern haben uns christlich erzogen. Mir wurde beigebracht, dass man sich bekehren muss, wenn man in den Himmel kommen möchte. Ich habe immer wieder gebetet, dass ich auch in den Himmel komme. Es geschah aber nichts Spektakuläres in meinem Leben. Mein Leben ging wie vorher weiter. Damals war ich 9 Jahre alt. Mein Vater nahm uns als Kinder immer zu allen Veranstaltungen mit und ich besuchte auch regelmäßig die Bibelstunde. Mit der Bibel unterm Arm ging ich in die Bibelstunde und die Besucher der Bibelstunde, die konnten mir nachweisen, das ist ein rechtschaffener Christ. Nach außen hin war ich fromm und anständig. Im Herzen wusste ich aber, ich bin kein echter Christ. Mit 17 Jahren, da habe ich eine Entscheidung bewusst für Christus getroffen. Ich wollte ihm nahe mein Herz, dass es nicht um die Bibel unterm Arm geht, sondern es geht um mein Herz. Und von dem Zeitpunkt sollte mein Herz Jesus gehören. Und Jesus zeigt mir heute Dinge auf in meinem Leben, die er verändern möchte. Und eins ist Zeit mit Gott. Zeit mit Gott zu verbringen, lag mir lange wie eine Last auf meinem Leben. Als Christ muss man seine Bibel kennen. Als Christ muss man stille Zeit machen. Als Christ. Und die stille Zeit mit Gott, die ist schon wichtig. Diese Appelle haben mich aber sehr unter Druck gesetzt. Immer wieder wurde das gepredigt. In Wirklichkeit habe ich ja nichts dagegen. Ich will ja Jesus nachfolgen. Aber ich schaffe es nicht, regelmäßig meine stille Zeit zu haben, meine Bibel zu lesen. Und immer wenn ich meine Bibel gelesen habe, dachte ich, es ist nicht genug. Bibellesepläne haben mich unter Druck gesetzt. Ich bin den Anforderungen einfach nicht gewachsen, habe ich gedacht. Meinem Herrn habe ich das schon geklagt, in der Hoffnung seiner Gnade und Barmherzigkeit, dass er mir diese Unfähigkeit verzeiht. Nur er durfte das wissen. Diesen Mangel, den erzählte ich keinem. Wenn ich zugebe, dass ich meine stille Zeit mit Gott nicht halte, dachte ich, was für ein Christ bin ich dann? Und was werden die anderen denken? Alle anderen schaffen es, nur ich nicht. Alle anderen haben Selbstdisziplin. Ich schaff's nicht. Ja, mein Vater hat uns dazu angehalten, die Bibel zu lesen. Täglich fragt er, hast du heute schon in der Bibel gelesen? Viele Jahre hatte ich damit, stille Zeit mit Gott zu haben. Ich wusste nicht, was die Ursache für mein Problem ist. In der Seelsorge mit einem Glaubensbruder haben wir gemeinsam die Situation besprochen. Der Bruder fragte mich, was hätte denn dein Vater zum Thema Bibellesen zu dir sagen müssen? Die ständige Fragerei, die muss dir sehr, sehr zugesetzt haben und dich unter Druck gesetzt haben. Was war es denn? Was hätte er stattdessen sagen müssen? Ich hätte mir gewünscht, dass mein Vater zu mir sagt, ein Bibelwort für den Tag soll dich so stärken bis zum Abend. Nimm ein wenig davon, sei es noch so klein. Gottes Wort hat Kraft genug, dich zu erhalten und dich zu leiten. Nachdem ich diese Sätze über mein Leben ausgesprochen habe, sind die Fesseln und Zwänge plötzlich weg gewesen. Das "Du musst Bibel lesen" stand nicht mehr auf meinem Leben. Nicht mehr als Drohung, nicht mehr als Frage, nicht mehr als Druck. Die Sätze, die ich ausgesprochen habe, immer mehr, mir Freiraum gegeben, das Wort Gottes ohne Zwang zu lesen. Ich liebe die Bibel immer mehr. Der Druck ist weg. Mittlerweile stehe ich morgens so 4:30 auf und um 6 Uhr ist mein Schichtbeginn bei der Arbeit und ich habe genügend Zeit, mit meinem Herrn die Stille zu haben. Ich will ihm alle Ehre geben. Gott soll gelobt sein. Er hat mich von den Zwängen befreit. Und der Bibelkurs ist für uns als Ehepaar, meine Frau ist auch hier, eine Fundgrube der Fülle Gottes. Hier werden wunderbare Schätze gehoben, die ich nicht missen möchte. Ich freue mich, bereits das 4. Jahr dabei zu sein.
Hallo, danke Daniel. Du gibst mir eine gute Vorlage für den Einstieg. Ich bin Gertraude Rüsch und stamme aus einer Kleinfamilie, ein Kind. Aber das ist nicht heute mein Thema. Aber der Unterschied zu dir ist, ich war von Anfang an Christ, denn ich war getauft und in der richtigen Konfession. Für die, die das verstehen. Das legte sich dann mit der Zeit und die Fragen wurden mehr. Und dann habe ich Jesus als meinen persönlichen Herrn kennengelernt und lieben gelernt. Aber heute habe ich ein ganz anderes Thema. Einfach wie Gott uns, den Uli und mich, im Alltag führt. Es war ungefähr 2016, Anfang, da kam die große Welle der Flüchtlinge auf uns zu, also auf Deutschland meine ich, und auch auf unser Dorf. Wir wohnen in Hüttenberg, das ist so ein bisschen zwischen Wetzlar und Gießen. Und bald kamen auch in unser Dorf an verschiedene Stellen so Unterkünfte, Familien, ja eigentlich nur Familien. Und ein Familienvater, sobald er in Volpertshausen bei uns wohnte, fragte gleich nach dem Priester oder Pfarrer. Also er wollte den Chef hören. Und dann ging er auch zu unserem Pfarrer und sagte ihm, er wollte vom Christsein was kennenlernen. Und dann kam das, was öfter vorkommt, der kriegt eine Überweisung zu uns. Und dann haben wir uns um diese Familie gekümmert, aller vorwiegendst praktisch. Das füllte uns völlig aus, diese Frage, was macht ihr als Rentner? Naja, dann ist alles, Ärzte, Schule, Gerichtsverhandlungen, solche, die Asylanten zwangsläufig haben, aber auch Strafrecht und anderes. Es war richtig viel. Und bei den, wir hatten bestimmt insgesamt 100 Flüchtlinge in Hüttenberg, blieben wir bei diesen hängen, denn nicht, weil wir etwa besonders begabten Beruf, um den fachlich noch, wir hatten keine passende Beruf, um denen zu helfen, aber wir waren einfach da. Aber Gott schickte uns Menschen über den Weg, die es in ganz Deutschland nicht gegeben hätte, aber in unserem kleinen Kaff. Nämlich die Flüchtlinge, um die wir uns dann konzentrierten. Am Ende waren es 2 Familien, die kamen aus dem Irak, waren Kurden. Und was wir auch dann erst gelernt haben, es gibt mindestens 7 verschiedene kurdische Sprachen. Also wir hatten es jetzt mit Zorani-Flüchtlingen zu tun. Eigentlich war das für uns völlig egal. Wir konnten das eine genauso schlecht verstehen wie das andere. Aber es gab im Umkreis von Wetzlar eine Frau, die Bibel in Zorani übersetzt hat. Die lebt ausgerechnet bei uns im Raum Wetzlar. Und die kannten wir, haben wir natürlich dazu genommen. Und die hat so gerne fast wie gepredigt. Die hat nicht nur übersetzt, die Übersetzungen dauerten immer sehr lange. Was klar war, die hat da gleich alles abgegrast. Es war nur toll. Zu Beginn gab es ja viele verschiedene Flüchtlinge. Und dann haben wir in einer der freien Gemeinden mit sogenannten Dinnergottesdiensten angefangen. Kurze, knackige Predigt, vielleicht Viertelstunde. Dann haben wir uns bemüht, deutsch-arabische Lieder einzuspielen. Also wir haben keine aus Afrika, ist alles aus dem arabischen Raum. Und dann kam der wesentliche Teil des Ganzen, das Essen. Und jeder brachte was mit, was für ihn typisch war. Es war eine tolle Gemeinschaft. Und in der Zeit war dann aber klar, unsere hatten sich mittlerweile die Eltern für Jesus entschieden und auch taufen lassen. Später die andere Familie auch noch, aber da dann nur noch die Eltern. Und das war klar, so schön die Dinnergottesdienste sind, für die mit Jesus unterwegs sind, war das ein bisschen dünne. Und dann haben wir mit Bibelstunden angefangen, denn wir hatten ja die Sorani sprechende Najiba. Ihr müsst wissen, Najiba ist fast blind, sehr gebrechlich, ist zum Erbarmen. Wir mussten die holen, bringen und so weiter. Der Hol- und Bringservice war ein großer Teil der Flüchtlingsarbeit. Aber die Najiba hat alles gegeben. Ihr Gebet war, bete doch, dass Gott mir diese Resthelligkeit erhält, dass ich wenigstens noch weiß, wann Nacht und Tag ist. Also es war ganz erbärmlich. Aber ihr Herz brennt bis heute für Jesus. Dann haben wir mit den Bibelstunden bei uns zu Hause angefangen, mit der entsprechenden Übersetzung. Und es war ganz schön. Zwischendrin kamen Taufgottesdienste. Für uns kam gemeintlich plötzlich eine Schulung für Zellgruppen. Es passte alles in eine Richtung. Und dann kam, wie bei allen anderen auch, Corona-Arbeit, unser Flüchtlingsvater, einer der beiden, hatte mittlerweile eine feste Arbeit. Das läuft ja dann auch alles parallel. Jobcenter, die kamen nie, egal zu welcher Bibelstunde, ohne Papiere. Irgendein amtliches Papier war immer dabei. Und das ist aber auch unser Verständnis von Flüchtlingsarbeit, so diese Rundumversorgung, soweit wir es konnten. Zu Anfang haben wir gesagt, was brennt euch denn unter Nägeln? Was würdet ihr gerne aus der Bibel wissen? Und da kamen sie, also mir fällt gerade noch ein Stichwort ein, wie ist das bei euch mit Lügen? Und dann haben wir ganz lange auseinandergedröselt, weiße Lügen, schwarze Lügen und so. Und dann später haben wir uns über Bibeltexte per roten Faden durchgehangelt. Aber mit Corona war es vorbei. Ja, großes Bedauern, dann hatten sie einen Hausbrand. Also der Kontakt blieb immer, aber die Bibelstunden waren nicht mehr. Und dann in der Zeit kündigte uns die zweite Sorani-Familie, nein, wir wollen nicht mehr kommen. Das fanden wir schon sehr traurig. Die sind aber ganz nebenbei auch, sie ist völlige Analphabetin und auch in ihrer Muttersprache. Es die Spannung ist nicht ohne zwischen einer Lehrerin und einer Analphabetin. Ja, und dann war Corona zu Ende und ja, wir machen wieder Bibelstunde. Und es wurde immer schwieriger. Der Vater, der einzige Autofahrer ist, hatte 6 Tage in der Woche zu tun und am Wochenende kommen ja immer Verwandte und die gehen immer vor. Das Ende vom Lied war, bei allem Einsatz im Gebet und praktisch, auch die haben uns gekündigt. Ich erzähle das nicht, dass ihr denkt, es läuft immer alles nur auf Wolke 7 und das tut auch richtig weh. Okay, der Kontakt ist immer noch da, der rein sozialdiakonische, aber kein Vorwärtskommen. Wir haben die Bibel jetzt durchgelesen, sagte auch der fast Analphabet, und wir brauchen das jetzt nicht mehr. Wir wissen jetzt alles. Tja, da kann man nichts zu sagen. Und in diese Zeit der Traurigkeit, und jetzt kommt die Parallele zu gestern Abend, Offenbarung von Kurt Schneck. Heute Morgen hatten wir Austausch über Zeit mit Gott und immer ging es um die letzte Zeit. Das ist so passgenau im Moment, das ist unglaublich. Und heute Morgen haben wir uns länger im Austausch beschäftigt mit, wenn ihr vor Gericht gezogen wird, macht euch keine Sorgen, der Heilige Geist gibt euch, was ihr braucht. Und da erzähle ich euch eine vom Ende her positive Geschichte. Die andere ist ja auch nicht vom Ende her negativ, aber im Moment haben wir gerade ein Zwischentief. Und die andere ist eine einzelne Frau, Misha, kommt aus dem Iran, ist alleine hergekommen, eine junge Frau, die war sehr zu ihrer Belastung ein Vierteljahr in Hüttenberg Kirchenasyl, danke. Durfte nicht raus, war sehr belastend für diese Jungen und hat jetzt ist jetzt auch schon ungefähr 5 Jahre hier, hat sich für Jesus entschieden, ist getauft und hat jetzt eine Gerichtsverhandlung. Und der Jurist, mit dem wir zu tun hatten, der sagt immer, das mit dem Glauben, das ist schön, glaube ich Ihnen, aber braucht er gar nicht zu bringen, ist juristisch völlig irrelevant. Okay, bei der Mischa jetzt waren wir nicht dabei bei der Gerichtsverhandlung, aber unser Freund und Krishona-Pastor war dabei. Und der sprudelt nur so über wie Mischa im Internet als Influencerin vor Gericht ausschließlich von ihrer Liebe zu Jesus erzählt. Und der Abschluss von unserem Freund sagte, also das war doll, der Richter wollte alles wissen und ganz genau so diese Echtheitsprüfung. Und sagte, aber ich konnte ja nicht wissen, dass das länger als 5 Stunden geht, dann musste ich gehen. Stellt euch das mal vor, Zeugnis für Jesus von einer, die so gerade mal Deutsch kann, 5 Stunden vor einem Gießener Gericht. Wir haben nur gejubelt. Ganz kurz darauf kam die Zusage, sie darf bleiben. Dann hat der Anwalt noch dran gehängt, ach und wenn Sie arabische Gemeinden suchen, dann kann ich Ihnen da und da welche empfehlen. Es ist unglaublich, welche Hilfe wir von überall bekommen und Gott hat diese Flüchtlinge so lieb und hat so viel damit vor. Aber wir erleben Höhen und Tiefen. Danke fürs Zuhören.
Schönen guten Nachmittag. Ich darf alle, man wird richtig prominent grüßen drüben im Saal und sonst irgendwo an den Bildschirmen. Man wird richtig prominent, stell dir mal vor, da mit dem Corona-Zeug da kann man solche alten Fernsehansagen jetzt verwenden, liebe Hörer zu Hause und an den Bildschirmen und so, ne? Also es macht ja schon was her. Versuche verzweifelt auch euch wach zu halten, denn um 14.36 Uhr hat der Mensch seinen statistischen Todpunkt, da kann man ihn mit einem lassen Lappen erschlagen und genau da werden wir uns hindurch bewegen. Zum größeren Zusammenhang, wir haben in dieser Woche im Bibelkurs diese zwei großen Bücher zu bearbeiten, das ist eine Kleinigkeit, das nächste Mal entscheide ich mich eher für einen Philemon-Brief, das ist überschaubar, aber wir haben eine Serie über Apostelgeschichte und eine über das Buch der Offenbarung. Wir haben gestern schon über Christus und Antichristus gesprochen, es war ein strammer Einstieg. Ach ja, und ich soll langsam sprechen, wurde mir gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und wir werden dann in den beiden Bibelstunden die Sendschreiben anschauen, also heute und kommenden Sonntag. Und in der Woche an den Vormittagseinheiten wie gesagt, Einführendes und Erklärendes zum Buch der Offenbarung haben und dann einen Abend noch einmal einen Abend über Babel, nix wie weg, bloß wohin, und einen Abend noch zum krönenden Schlussstein für das Buch der Offenbarung, neuer Himmel, neue Erde. Es ist so schön, es muss wahr sein, das wird uns beschäftigen. Heute also gemeint in der Zerreißprobe, diese Briefe an die sieben Gemeinden. Es gibt für diese Briefe allgemeine Merkmale, die kann man kurz nennen und aufzählen, so einen bestimmten Aufbau dieser Sendschreiben, wie sie auch heißen. Das sind übrigens im Grunde auch Meisterstücke der Seelsorge. Zunächst wird immer die Empfängergemeinde mit Namen genannt und es gibt einen Schreibbefehl an Ephesus, Smyrna, Pergamon. Der Engel, soweit ich es verstehe, das ist eigentlich ein Bote aus der jeweiligen Gemeinde, die vielleicht den Johannes in seinem Exil auf Patmos aufgesucht haben. Es muss sich also nicht um Engelwesen handeln, sondern eher um Boten. Dann gibt es eine Selbstvorstellung Jesu. Jesus begegnet jeder Gemeinde so, wie sie es am nötigsten braucht. Und zwar, damit sie wieder zu einer ungeschmälerten Beziehung zu ihm kommen kann. Diese Selbstvorstellung, die hat oft ihre Vorbilder schon im ersten Kapitel gehabt, Ausnahme Philadelphia und Laodicea. Und dann spricht Jesus zu jeder Gemeinde in ihrer ganz besonderen Situation, Kultur und Geschichte. Und wir haben immer wieder auch Anspielungen, die aus örtlichen Gegebenheiten stammen. Und wenn man diese örtlichen Gegebenheiten und Besonderheiten kennt, versteht man die Botschaft der Sendschreiben auch besser. Dann bekommen die Gemeinden, oder sie bekommen Dank und Lob, ausgenommen Sardes und Laodicea, oder sie bekommen Tadel und Anklage zu hören, ausgenommen Smyrna und Philadelphia. Denn, das ist das Entscheidende, jede Gemeinde ist einer besonderen Anfechtung ausgesetzt, hat eine besondere Versuchung und ihren eigenen Kampf, ihre eigene Zerreißprobe zu bestehen. Und dann gibt es für jede Gemeinde auch einen Ruf zur Buße, entweder als scharfe Warnung oder als Mahnung. Und dann bekommt jede Gemeinde schließlich noch eine Verheißung, einen Siegerspruch, eine Ermutigung zum Überwinden, immer bezogen auf ihre Versuchung und ihren Kampf. Diese sieben Gemeinden, die liegen im Westen von Kleinasien und es geht einerseits um konkrete Gemeinden in ihrer jeweils ganz besonderen Situation und zugleich stehen diese Gemeinden auch stellvertretend für die gesamte Kirche Jesu weltweit und auch zu jeder Zeit. Und ich möchte heute so vier Sendschreiben als knappe Skizzen vorstellen und beginne mit Ephesus, dem Engel, Offenbarung 2, Abvers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten und der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal, deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast sie geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es aber nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen, bist nicht müde geworden, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du gefallen bist, tue Buße, tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen, deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. In seiner Selbstvorstellung stellt Jesus sich vor als der, der die sieben Sterne hält. Und er wandelt mitten unter den goldenen Leuchtern. Das ist die ganze Aufmerksamkeit Jesu gilt der Flamme, dem Licht, dem Stern der Gemeinde. Und dabei ist er sehr aktiv, um etwas, das verloren ging, wiederzubringen, wiederzubeleben. Denn Jesus wird gezeigt, dass die unverzichtbare Mitte der Gemeinde. Ephesus ist eine spannende Stadt natürlich, eine Handelsmetropole, ca. 300.000 Einwohner damals. Übrigens, die Schilderung der Güter und Waren im Buch der Offenbarung, Kapitel 18, könnte auch von daher kommen. Ephesus war ein Kulturzentrum, hat ein Theater mit 24.000. Wahrscheinlich in diesem Theater spielt sich auch dieser Aufruhr des Demetrius ab, wahrscheinlich dem Chef der Zunft der Silberschmiede oder dem Präsidenten der Handelskammer, wie auch immer. Es war ein religiöses Zentrum mit dem Tempel der Artemis, der Diana, einer Fruchtbarkeitsgöttin. Tausende Tempeldirnen gab es und wahrscheinlich auch in diesem Tempel selbst, im Allerheiligtum, im Allerheiligsten des Tempels, ein vom Himmel gefallener Gesteinsbrocken, so ein Meteorit, kalter, schwarzer, erkalteter Stein. Einmal glühend, heiß, leuchtend und nun kalt und erstarrt, leblos und dunkel. Ephesus war auch sehr kaisertreu, es gab drei Heiligtümer des Kaiserkultes. Und in diesem schwierigen Umfeld war trotz allem eine der vitalsten Gemeinden des Neuen Testamentes entstanden. Großartiges Zeugnis dafür, der Brief an die Epheser, der wird in dieser Woche auch an den Nachmittagen besprochen. Aber dann vielleicht nur 10 oder 12 Jahre später eine massive Krise. Davon liest man im 1. und 2. Timotheusbrief. Dann vielleicht noch einmal im 1. Johannesbrief die Auseinandersetzung mit der Gnosis. Und jetzt dieses Sendschreiben. Also Ephesus wäre so ein interessantes Studium, eine spannende Langzeitaufnahme einer Gemeinde. Die Stadt, die Gemeinde bekommt ein kräftiges Lob. Tüchtig, eifrig, fleißig, unermüdlich. Geisterunterscheidung ist da. Sie haben die enttarnt, die sich Apostel nennen, aber keine sind. Und diese Gemeinde, bei der stimmt äußerlich zunächst einmal alles. Alles, was man sich wünschen kann, ist irgendwie da. Aber dann dieses Problem, das Jesus anspricht. Du hast die erste Liebe verlassen. Erste Liebe, da suchen manche nach einer Definition und denken, es hat etwas damit zu tun, dass man so die Schmetterlinge im Bauch wieder spürt, so von der Anfangszeit mit Christus, so glühende Wangen und Begeisterung und so weiter. Aber erste Liebe ist das nicht. Erste Liebe hat eine ganz einfache Erklärung. Vergiss niemals, wer dich zuerst geliebt hat. Vergiss niemals, wo alles seinen Anfang genommen hat. Vergiss nie, wer als Erster auf dich zugegangen oder dir nachgelaufen oder dir in den Weg getreten ist, weil er einfach dich in ein Liebesverhältnis einladen und hineinziehen wollte. Vergiss niemals, 4, Vers 19, erst geliebt hat. Wir lesen das im 1. Johannesbrief, im Kapitel 4, Vers 19. Gott will die erste und einzige Liebe meines Lebens sein. Das wäre die zweite Bedeutung. Also er hat mich zuerst geliebt, bei ihm hat alles begonnen und jetzt will er auch den ersten und einzigen Platz in meinem Leben haben. Dann von mir aus kann sich immer noch ergeben die erste Begeisterung, die erste Intensität. Ephesus wird gewarnt, dass sie dieses Wesen der Liebe nicht missversteht. Es gibt zwei Perversionen für Liebe: Lust und Leistung. Ja, eine Perversion, Lust, würde bedeuten, Gott für unsere Lust missbrauchen, ihn einspannen. Wenn du mich liebst, dann kannst du mir das unmöglich vorenthalten. Die andere Perversion, das wäre, Gott durch unsere Leistung beeindrucken wollen und meinen, sich so seine Liebe zu verdienen. Und all das muss verschwinden. Sie müssen zurückkehren unter die erste Liebe, unter dieses Wissen. Er hat mich zuerst geliebt, ich muss nichts tun und ich darf ihn auch nicht benutzen. Geschieht das nicht, besteht die Gefahr, dass der Leuchter weggestoßen wird. Wenn der Leuchter weggestoßen wird, heißt das, die Gemeinde verliert den Platz in der Geschichte. Nicht das individuelle Heil ist im Blick, sondern den Platz in der Geschichte verlieren. Gemeinde, die das Geliebtsein von Jesus nicht mehr ausstrahlt, wird nutzlos. Denn vieles andere weiß die Welt über Gott. Aber wie sehr er liebt, davon hat die Welt keine Ahnung. Darum sagt Jesus unbedingt, zurück unter diese erste Liebe. Bitte, bitte, tue Buße, kehr um. Dann erwähnt er noch einen Pluspunkt in der Gemeinde. Das hast du für dich, dass du diese Nikolaiten hassest. Nikolaiten, das ist griechisch, Nikolaos heißt Volksbezwinger. Eine Irrlehre, die das Volk überwindet. Bileam wäre das hebräische Pendant, sehen wir gleich noch ein bisschen genauer. Das heißt, sie haben sogar dieser Versuchung zur Vermischung widerstanden. Und so ist Ephesus eine Gemeinde, die den Irrlehren widerstehen kann, hart arbeitet und doch in der Gefahr der Routine stand. So tue jetzt Buße, Metanoia, gedenke, wovon du gefallen bist, denk noch einmal nach und du darfst überwinden, Sieger sein und den Sieg davontragen. Dann wirst du beim Baum des Paradieses wieder sein. Zurückkehren in den Urzustand der ungebrochenen, lauteren Liebe. Denn das Leben mit Gott ist ein weggestoßener Leuchter in dieser Liebe. Nochmal, der weggestoßene Leuchter, da geht es nicht um das individuelle Heil, das jemand verliert. Wohl aber darum, dass eine Gemeinde ihren Platz in der Geschichte verlieren kann. Gemeinde, die nicht mehr aus der ersten Liebe lebt oder deren erste Liebe nicht mehr Gott selber ist, ist nicht mehr das, wozu Gott sie berufen hat. Smyrna, Apostelgeschichte 2, Vers 8. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibt, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und er ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Synagoge Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen vom zweiten Tod. Jesus stellt sich dieser Gemeinde so vor, er ist der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Er hat den Tod überwunden und dieses Wissen braucht die von Verfolgung und von Martyrium bedrohte Gemeinde ganz besonders. Auch hier wieder der Hintergrund interessant, eine überaus glanzvolle Stadt, eine Zierde Asiens, groß und beeindruckend und alles Kleine und Geringe wurde hier verachtet. Das waren die Loser. Der Kaiserkult ist hier auch eingefordert worden. Christ werden hieß, den Raum der Religio Licita zu verlassen, das war das Judentum, und nun schutzlos zu sein, während die Juden abgesichert lebten. Die Juden waren vom Kaiserkult befreit. Und sie hatten sich diese Befreiung um viel Geld erkauft. Den Christen, die nun keine Juden mehr waren, drohte Verfolgung, denn sie konnten auch auf keinen Fall am Kaiserkult teilnehmen, obwohl das eigentlich eine Bagatelle und eine Belanglosigkeit war. Kaiserkult, das hieß, einmal im Jahr beim Provinzkaisertempel oder im Kaisertempel der Stadt ein Rauchopfer zu bringen und dann heimzugehen mit einer Bescheinigung, XY hat geräuchert. Was man zu Hause sonst noch glaubte und für wahr hielt, das spielte keine Rolle, aber für Christen war das kein gangbarer Weg. Jesus Christus ist Kyrios, nicht Cäsar, kein Kaiser. Und so stehen diese Christen in Smyrna da unter Druck. Erleben Verfolgung und Bedrängnis. 10 Tage ist eine klar begrenzte Frist, die uns genannt wird. Es ist noch nicht die volle Härte Also steht auch im Gegensatz zum zweiten, zum ewigen Tod. Und es ist nur Gefängnis. Smyrna ist eine Gemeinde, die Verfolgung erleidet. Manche legen die Sendschreiben ja auch so aus, dass sie sagen, jede Gemeinde steht für ein bestimmtes Zeitalter der Kirchengeschichte. Kann ich so nicht sehen, denn im vergangenen 20. Jahrhundert und auch im 21. sind sehr viel mehr Menschen für ihren Glauben gestorben als damals, mehr in diesem Jahrhundert und dem begonnenen als in allen anderen Jahrhunderten zuvor. Bei Smyrna wird gelobt, dass sie Werke haben. Sie handeln, leisten, sind fleißig und tüchtig wie Ephesus, stehen stark unter Druck und Bedrängnis und Anfechtung, sind da aber bewährt und ausdauernd. Und sie sind arm, wie gesagt, klein, gering, loser, Ptocheia. Leute, die gebeugt gehen, niedergedrückt sind, bettelarm, äußerste Arm und jemand, der Mangel an allem hat. Und so bekommt diese Gemeinde unter Druck und Verfolgung in Kleinheit und Armut keinen Tadel von Christus. Aber mit drin schwingt vielleicht eine kleine Warnung, denn Kleinheit kann auch zur Anfechtung werden. Unterdrückt sein, Verachtung kann auch zur Anfechtung werden. Diese Anfechtung der Armut, Kleinheit, Mickrigkeit, Bedeutungslosigkeit, nicht mitten in der Zierde Asiens voller Pomp und Prunk, das sind sie und können nicht mitmachen. Können auch nicht bei den Opferfesten der Gilden mitmachen, blieben im Geschäftsleben hinten, blieben immer außen vor, klein eben. Und die Gefahr ist, dass Kleinheit kleinlich macht. Verachtung macht oft bitter, manchmal sogar rachsüchtig. Armut macht armselig, Verfolgung geduckt. Und Verachtung schürt Ressentiments. Und die Christen in Smyrna hatten Verfolgung handfest erfahren. Es gab nämlich da auch eine sehr starke, einflussreiche jüdische Kolonie, genannt Synagoge Satans. Synagoge Satans ist jetzt hier nicht irgendein Anreiz zu irgendeiner Form von Antisemitismus, auch zu keiner Ersatztheologie. Aber Jesus selbst nennt das Festhalten am Alten, am traditionellen Judentum, im Angesicht des Heils, das er gebracht hat, für satanisch. Sie sagen, sie sind Juden, sind es aber nicht. Denn das rechte Judentum hat sich Christus nicht verweigert. Da wusste man sehr wohl, das ganze Alte Testament läuft auf den Christus, den Gesalbten, zu. Aber nicht alle sind dann zu ihm hingelaufen, sondern davongelaufen. Die Betangesicht, die in Christus alle Erfüllung des Alten sehen. Aber Jesus sagt, im Angesicht des Heils, das er gebracht hat, am Alten festhalten, das ist böse. Dafür wird der Gemeinde in Smyrna eine Krone des Lebens verheißen, ein Siegeskranz, ein Stephanos. Das kann ein Schmuckkranz sein, das kann ein Kranz sein, der Königsherrschaft ausdrückt, der Würde zur Sprache bringt. Ein Kranz, den man nach einem erfolgreichen Lauf Sieger in einem Wettkampf erreicht hat. Und wenn sie überwinden, wird gesagt, man kann ihm das leibliche Wohl nehmen, das leibliche Leben kann man lassen. Aber es gibt keine Gefahr durch den zweiten Tod. Pergamon ist die dritte Gemeinde. Ab Vers 12 im Kapitel 2, dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibt, das sagt jetzt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe einiges oder ein kleines wider dich. Du hast Leute, die sich an die Lehre Bileams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Du Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna, will ihm geben einen weißen Stein, und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Jesus stellt sich vor als der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Das Schwert als Bild für das Wort Gottes, das trennt und unterscheidet. Erst am Ende wird daraus auch das Richtschwert. Pergamon war die Hauptstadt der Provinz Asien. Hier stand der allererste Tempel des Kaiserkults. Es gab hier auch diese berühmte Bibliothek, da wurde das Pergament erfunden. Satans Thron, nun das war dieser unübersehbare Zeus-Altar auf der Akropolis oben von Pergamon. 27 Meter breit, 6 Meter hoch. Der Fries der Giganten kann heute in Berlin im Pergamonmuseum bewundert werden. Für die damals war das allerdings ein Riesenproblem. Die hatten damals das die ganze Zeit vor Augen, diesen Thron Satans, ein Gestank der Opfer in ihrer Nase. Du wohnst da, wo Satan seinen Thron hat. Und jetzt habe ich ein kleines wider dich liebäugelten. Entweder, weil nur einige mit dem Kompromiss liebäugelten oder weil sie verniedlichend gesagt haben, das ist nur eine Kleinigkeit, nicht so wichtig. Was war es denn, die Lehre Bileams? Die Verführung zu Vermischung und Kompromiss, Dinge nicht so eng sehen, und es bezieht sich vor allem auf die Ethik, auf Gebote und Werte aus der Umwelt, die man angenommen hat, wo man sich anpasste. Über Gott sage ich gleich noch etwas. Von Bileam wissen wir, dass durch ihn die Gottlosigkeit in die Ehen hineingetragen wurde. Bileam hat Israel verführt, sich auf die Töchter der Moabiter einzulassen, Mischehen, und dann hat man diese Sache nun ständig an seiner Seite. Pergamons Problem war, Gebote und Werte der Umwelt anpassen. Weniger lehrmäßige Probleme, aber die Gottlosigkeit in die Ehe hineintragen und am Götzenopfer teilnehmen. Antipas könnte einer der ersten Märtyrer gewesen sein. Und trotzdem sind sie als Gemeinde bei der Stange geblieben. Dafür verspricht ihnen Jesus Manna, Speise vom Himmel. Und Manna ist oft genug ein Bild für das Wort Gottes, das wir empfangen. Das Wort, das das Leben gestaltet. Sich speisen lassen von diesem Wort und sich nicht von Bedürfnissen, Ansprüchen, Vorlieben, Gelegenheiten, was auch immer, leiten lassen. Und dann wird denen, die sich in diesem Klima bewährt haben, ein weißer Stein versprochen, das heißt keine Anklage, Freispruch, ein kleines steinernes Täfelchen, das auch als Eintrittskarte gegolten hat, ein Siegesausweis auch bei Olympischen Spielen. Also das wäre Pergamon, diese Sache mit dem Kompromiss. Thyatira sehen wir gleich, ich kann es nur kurz ansprechen, aber Thyatira sehen wir, da geht es fast noch eine Umdrehung weiter. Ab Vers 18 im Kapitel 2, dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen, seine Füße sind wie Golderz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass du je länger, je mehr tust. Ein dickes Lob. Aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest. Diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wenn sie sich nicht bekehren von ihren Werken und ihre Kinder und Herzen erforscht schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde geben einen jeden von euch nach euren Werken. Euch aber sage ich, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie sagen. Ich will nicht noch eine Last auf euch werfen, aber was ihr habt, das haltet unbedingt fest, bis ich komme. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Und er soll sie weiden mit eisernem Stab, wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen. Ich will auch, genauso wie auch ich Macht empfangen habe von meinem Vater, und er empfängt den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist ein langes Sendschreiben für die fast schwierigste und zwiespältigste Gemeinde. Jesus stellt sich vor als Sohn Gottes. Er kommt aus der Herrlichkeit, aus dem Thronraum, aus der letzten Instanz. Seine Augen sind wie Feuerflammen, das heißt, er durchschaut alles, hatten wir gestern schon. Er hat Füße wie Golderz, unter seinen Füßen verbrennt alles, was vor ihm nichts zu suchen hat. Auch hier wieder interessant vom Hintergrund, Thyatira, das war so eine Handelsmetropole, da gab es mehr Gilden und Zünfte als in irgendeiner anderen Stadt in Kleinasien. Diese Gilden und Zünfte, die spielen im Zusammenhang eben mit dem Götzenopfer eine gewisse Rolle. Jede Gilde oder Zunft hat ihre Zusammenkünfte, ihre Schutzgötter, Schutzpatrone und die entsprechenden Feste mit Götzenopfern, Ausschweifungen und Exzessen. Und jetzt hatte die Prophetin Isabel erlaubt, aus wirtschaftlichen Gründen ethische Kompromisse einzugehen. Wer nicht bei der Zunft dabei war, wer nicht mit war, blieb außen vor, bekam keine Aufträge. Ihr könnt euch das eh vorstellen, kennt man in unseren Breiten ja auch. Ethische Kompromisse eingehen, um im Geschäft zu bleiben. Und Isabel hatte das Kraft ihres Amtes erlaubt. Und mit ihrer Weisung setzt sie das Wort Gottes außer Kraft. Kleiner Zusatz nur am Rande, das Amt steht immer nur unter dem Wort, nicht darüber. Könnt ihr gerne auch bestimmten Gremien und Hierarchien in euren Kirchen ausrichten. Das Amt steht immer unter dem Wort, niemals darüber. Isabel übrigens, jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, vielleicht, ich will ja niemanden auf die Zehen treten, wie ihr eure Töchter irgendwann einmal tauft, falls da noch was unterwegs sein sollte, weiß ich ja nicht. Ein Name, der bedeutet, oder der wird übersetzt, unerträglich. Von einem jüdischen Guide in Israel habe ich dann gehört, dass Isabel sich ableitet von Sebel, Mist oder Misthaufen. Okay. Bileam war kein Angehöriger des Volkes, Isabel schon. Sie wirkte innerhalb der Gemeinde. Und auch aus dem Alten Testament wissen wir, dass Isabel den Baalskult in Israel eingeführt hat, der unter anderem wieder für Prosperität, für Fruchtbarkeit das Opfer der Jungfräulichkeit forderte. Und für dieses Opfer gab es ihm Fruchtbarkeit, Erfolg. Man lebte gut, es ging einem besser, aber man hat aus verborgenen und verbotenen Quellen geschöpft, denn die Tiefen Satans kennen und diese Tiefen für sich einsetzen oder kennen, sich mit diesen Dingen vereinigen und eins werden, also in Tiefen vordringen, zu denen Gott nie den Zugang erlaubt hatte, also Aberglaube, Heidentum, Okkultismus und Magie, das hat sich in der Gemeinde breit gemacht und Isabel hat das erlaubt, womöglich wahrscheinlich auch selber praktiziert. Und wir kennen das aus unseren Kirchen zum Teil ja auch. Im Zeitalter des New Age sind auch bei uns magische und schamanische Praktiken in der Gemeinde salonfähig geworden. Visualisation, dass man ein gewünschtes Ergebnis durch Gedankenkraft und inneres Verabbildlichen herbeiführt und so weiter. Eine scharfe Drohung, sie werden an dem zugrunde gehen, worauf sie sich eingelassen haben. Ich werfe sie aufs Bett und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, das ist eine ganz scharfe Warnung. Thyatira ist eine tief gespaltene Gemeinde. Es ist diese Zerreißprobe, wenn Gemeinden Leute haben, die in der Freiheit des Geistes Dinge erlauben, die Gott strikt verboten hatte. Und dann eben die anderen, die da nicht mitmachen wollen. Denn auch in Thyatira gibt es Werk, Liebe, Agape, Dienst, Diakonia, Glauben, Pistis, Geduld, Hypomone. Das ist alles auch da. Und daneben existiert das andere, dass Leute mit dem Fragwürdigen zu großzügig umgehen. Für die Überwinder, ein Wort aus Psalm 2, Macht über die Nationen, Macht über das Heidentum, Macht über tiefheidnisches Denken und dann mit Christus an der Weltherrschaft teilhaben. Das ist denen verheißen. Morgenstern ist auch auf Auferstehung. Schließe. Gemeinde in der Zerreißprobe. Und da muss man wissen, was trägt, was hält, worauf Verlass ist. Und das ist immer nur Christus. Nein, nicht die Gemeinde wird angespornt, ihre Kräfte und ihre besten Möglichkeiten zu mobilisieren, sondern sie ist eingeladen, sich auf den zu verlassen, von dem Paulus im Brief an die Römer schreibt, Kapitel 8, die Verse 35 bis 37, wer will uns denn scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße, Gefahr, Schwert? Steht ja geschrieben, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Er ist der feste Grund, der trägt. Und seine Liebe zu uns, das ist in Fels gemeißelt. Unbedingt und bedingungslos geliebt. Er ist Auferstehung und Leben. Mitten in einem gefährdeten, preisgegebenen Dasein voller Trübsale und Nöte. Er ist das Wort der Wahrheit, das uns hilft zu unterscheiden und uns vor der Verführung zum Kompromiss bewahren kann. Und die Verheißung gilt, hältst du dich an das Wort, hält er dich durch sein Wort. Und er ist auch der unbestechliche Richter, der eines Tages allem ein Ende setzen wird, was in falscher Prophetie herumgeistert und die Sinne vernebelt. Es verbrennt unter seinen Füßen. Und am Ende ist nur einer da. Er, rein, klar, lauter, echt, unverfälscht. Der Sohn, der uns den Vater gezeigt hat und der die Macht empfangen hat, mit der er uns beisteht und uns das Überwinden ermöglicht. Amen. Ich bete noch. Jesus Christus, wir danken dir von Herzen, dass wir mit dir durch diese Zeit gehen, durch dieses Leben, durch diese Welt. Und alles, was notwendig ist, damit wir bei dir bleiben, das bist du selber, schenkst du selber. Durch dich können wir überwinden. Aus deiner Kraft ist es möglich zu bestehen. Du stehst uns bei und halten wir uns an dein Wort, dann hältst du uns durch dieses dein Wort und dafür danke ich dir. Amen.
Also, wenn Sie gerne diese Botschaft weiterhören aus der Offenbarung mit Kurt Schneck, dann können Sie morgen kommen. Also wir haben hier die ganze Woche, sind ja auch Tagesgäste, herzlich willkommen. Draußen liegen noch die Stundenpläne aus, wann und zu welchem Thema Kurt Schneck spricht. Kurt Schneck, nochmal ganz herzlichen Dank für die Botschaft. Das gehört an die erste Stelle. Also Bibelkursteilnahme ist möglich. Und dann die nächste Bibelstunde, nächsten Sonntag, das ist der 29. August, ist auch wieder Kurt Schneck da. Dann Fortsetzung mit Offenbarung 3, Gemeinde Jesu in der Zerreißprobe. Und ich möchte Ihnen jetzt den Segen zusprechen von dem, der Sie vor Grundlegung der Welt liebt. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Noch Ihnen einen guten Sonntag.